Killed in Action. Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 3. Die Entscheidung.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir kämpfen nahe der nordafghanischen Stadt Kunduz.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Gewalt in Afghanistan trifft wieder die Bundeswehr.
Die Region um Kunduz ist der mit Abstand gefährlichste Einsatzort der Bundeswehr am Hindukusch.
Deutscher Soldat in Afghanistan getötet.
Wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen im August stellt man sich in den Bundeswehrstandorten auf verstärkte Angriffe der Taliban ein.
Meldungen aus Nordafghanistan im Jahr 2009. Wer die Ohren aufsperrte, der konnte es eigentlich längst hören. Und zwar laut und deutlich, wie gefährlich die Lage hier geworden war. Doch weite Teile Deutschlands befanden sich noch immer im Dornröschenschlaf, so schien es. Und auch die Politik ließ die Menschen sanft schlummern, auch wenn wir als Korrespondenten eigentlich versucht haben zu schildern, wie sich schleichend die Lage verschlechtert hat in Afghanistan.
Also so richtig durchgerüttelt, aufgeweckt wurde die deutsche Öffentlichkeit und vielleicht auch die Politik wirklich erst am 4. September 2009. Da kam die Nachricht, dass ein deutscher Oberst, ein Bundeswehroberst, Bomben auf zwei Tanklaster hat abwerfen lassen. Zwei Tanklaster, die die Taliban entführt hatten. Dabei kamen Dutzende von Menschen ums Leben und darunter eben auch afghanische Zivilisten. Damit wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Die Folge in der Serie, in der wir insgesamt ja erklären wollen, wie sich die Bundeswehr verändert hat im Lauf der vergangenen zwei Jahrzehnte, die eben massiv geprägt waren durch diesen Afghanistan-Einsatz.
Für unsere drei Soldaten, die wir in dieser Serie begleiten, deren Schicksal wir ausleuchten, war in der zweiten Jahreshälfte 2009 klar, sie gehen in den Einsatz. Und zwar genau dorthin, ins gefährliche Kunduz. Bevor aber die Herausforderung Hindukusch auf sie wartete, gab es noch eine andere Herausforderung, nämlich, wie bringen wir das unseren Familien, unseren Liebsten bei? Bei Alex, der seelisch schwer krank, traumatisiert heimkehren sollte aus dem Einsatz, hat das mit seiner Freundin Jessie nur begrenzt funktioniert mit dem Erklären.
Ich wollte das meiner Freundin, möglichst schon beibringen. Und ich kann mich noch eine ganze Zeit dran erinnern, wir lagen so auf dem Bett, ein bisschen Fernsehen geguckt oder Musik gehört. Und ich hatte sie so im Arm genommen, so, dass sie sich wohlfühlt und dann musste ihr das irgendwie beibringen. Wie, wusste ich bis dahin noch gar nicht so richtig. Also
ich weiß noch, wir lagen oben im Schlafzimmer und ich sage einfach so, sag mal, weißt du irgendwie, musst du in den Einsatz?
Okay, jetzt musst du hier Rede und Antwort stehen. Du kannst jetzt nicht sagen, nee, weiß ich nichts von. Und in zwei Stunden sagst du, ach ja, übrigens. Und dann habe ich gesagt, ja, das wollte ich dir heute eigentlich sagen. Heute Abend aber eigentlich erst. Was denn? Ja, ich muss ins Ausland. Seit wann weißt du das? Ich so, seit vorgestern. Aber am Telefon hätte ich das nie gesagt.
Er war so ganz komisch. Also sonst war er sehr gesprächig und diesmal war er so sehr verschlossen, beziehungsweise ruhig, nachdenklich.
Und dann fragte sie, wohin? Und dann sagte sie so, Balkan? Nee, Afghanistan. Liefen schon die ersten Tränen. Und wohin? Ich so, Kunduz. Nur war vorbei. Da war der Abend komplett gelaufen.
Das war's. Diese Angst, weil ja einfach zu viel in Afghanistan auch los war. Dieser Hintergedanke, oh Gott, was passiert mit ihm? Er hat mich ja dann erstmal beruhigt und hat gesagt, ach, ich habe ja nur eine Lagertätigkeit.
Natürlich wollte man sich nicht auf den Lorbeeren, sag ich mal, ausruhen, aber mit sowas hat man dann gar nicht gerechnet. Gerade fertig und bumm, ab, zack, in Flieger und tschüss.
Ja. Das war das Schlimme. Das war so das, was mir so richtig die Füße weggeruppt hatte für den Augenblick. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, er ist erstmal da und kann erstmal alles so genießen, wie es jetzt ist. Alles lernen von den ganzen Feldjäger-Leuten da. Aber, für mich war es sehr schlimm, muss ich ehrlich sagen.
Bevor es dann losging mit dem Einsatz, haben die beiden noch Verlobung gefeiert und Alex schrieb sein Testament, mit Mitte 20 wohlgemerkt.
Dass das Ganze, dieser gemeinsame Einsatz, kein Abenteuerurlaub werden würde, das hat auch Mike Mutschke geahnt, der Fallschirmjäger, der mit Alex in diesen Einsatz zog.
Ich wusste schon, dass es jetzt nicht unbedingt sehr einfach werden wird, dass wir halt nicht unbedingt die Truppe sein werden, die jetzt
Lagerdienst schiebt,
die den Brunnen bauen wird, die unbedingt jetzt eine Schule einräumen wird und, ne, das war uns schon so bekannt, ne? Und man hat dann aber auch mit der Familie nicht unbedingt so direkt drüber gesprochen, was kommt, sondern immer schon alles gut und es wird recht ruhig und ja, also man weiß dann schon, was passieren kann, ne? Und ich muss immer dazu sagen, ich war, glaube ich, einer, der sich am meisten darauf vorbereitet hat, einfach selbst so auch abgesichert hat und auch sich mal Gedanken gemacht hat über ein Testament. Am letzten Tag, bevor ich gefahren bin, habe ich meinem damaligen Schwager auch gesagt, wie und was ich mir eine Beerdigung vorstelle und. Ne? Also da sage ich schon, da hat man sich doch schon recht weit mit auseinandergesetzt, was passieren kann.
Wie hat der denn darauf reagiert, dass Sie damit plötzlich kamen?
Ja, war erstmal kurz Ruhe. Ne? Er hat auch Tränen in den Augen gehabt. Und gesagt, mach keinen Quatsch und so. Da bin ich, nee, mache ich nicht. Aber es muss alles irgendwie geregelt und geklärt sein.
Das war Ihnen auch ein Anliegen?
Das war mir persönlich
ein Anliegen. Sortiert im Prinzip in den Einsatz zu gehen.
Ja.
Sachen geregelt zu haben.
Ja, und auch bei jedem nochmal gewesen, bei den Großeltern nochmal gewesen, dass man irgendwo überall wirklich mit einem ruhigen Gewissen fahren kann. Klar sind alle traurig und machen sich alle Sorgen. Und ich sage immer, die Eltern sterben den Tod einfach immer mit. Für die ist es eigentlich die Hölle. Ne? Weil jede Nachricht, die kommt, oder wenn mal ein, zwei Tage kein Anruf kommt oder man sich nicht meldet, dann machen sie sich halt immer Gedanken, ne? Und hoffen eigentlich jeden Tag, dass alles gut geht.
Der Dritte im Bunde, Philipp Porzig, hat eigentlich keine Sekunde gezögert, trotz der gefährlichen Lage, in seinen zweiten Afghanistan-Einsatz zu gehen.
Für mich war es aber irgendwo, ja, ich bin Soldat, ich sage nicht nein. Ich wäre ein schlechtes Vorbild und ein schlechter Soldat, wenn ich sagen würde, nein, ich will da nicht hin. Ich will keinen verletzen, ich will keinen wehtun. Ich will dem Land auch nicht. Ich wünsche dem Land alles Gute. Zu Protokoll. Als Afghanistan losging, war ich der Erste, der gesagt hat, nein, macht keinen Sinn. Aber zu Protokoll. Ich war der Erste, der gesagt hat, nach dem Einsatz, wir müssen noch 10 Jahre dranhängen, damit wir dem Land die Möglichkeit geben, sich zu verändern und zu verwirklichen.
Und mitten in die Einsatzvorbereitung für diese drei Soldaten hinein platzte dann die Nachricht, die die Debatte über den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan befeuert hat.
In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2009, einer echten Schicksalsnacht, befand sich ein deutscher Oberst, Oberst Klein, in einer schier ausweglosen Zwickmühle. Er musste nämlich als Verantwortlicher für das deutsche Camp in Kunduz entscheiden, wie er mit zwei von Taliban entführten Tanklastern umgehen sollte, die nahe dem deutschen Lager in einer Sandbank feststeckten.
Wenn man sich in die Lage eines militärischen Führers versetzt, der morgens um 3 Uhr eine Entscheidung treffen muss.
Ich fand es beschämend, was gegen Herrn Oberst Klein damals alles in die Wege geleitet wurde.
Und dann kann man das kritisieren hinterher aus dem Lehnstuhl.
Ich glaube, der ist fürs Leben gezeichnet, die Tatsache, dass er eine Entscheidung in der Stresssituation in der Nacht treffen muss. Und 10 Jahre später reden wir immer noch darüber. Zeigt, wie gravierend das war.
Ich kann mir eigentlich keinen Fehler vorwerfen.
In der Wahrnehmung der deutschen Politik hat Deutschland an diesem Tag seine Unschuld verloren.
Wir können heute minutiös nachvollziehen, was in dieser Nacht vom 3. auf den 4. September passiert ist. Denn die Aussagen von Oberst Klein und von vielen anderen Zeugen im Bundestagsuntersuchungsausschuss haben das genau nachgezeichnet. Es gibt den Originalfunkverkehr zwischen dem deutschen Gefechtsstand und den US-Jets, die am Ende die Bomben abwarfen, die zur Aufklärung hin und her geflogen sind, Videos machten und immer wieder rückgefragt haben.
Man muss dazu wissen, wir befinden uns im mittlerweile wirklich extrem gefährlichen Kundus. Für die Bundeswehr auf Patrouille rauszufahren, war fast so ein bisschen wie russisch Roulette spielen. An zahlreichen dieser Patrouillen war ich als Korrespondent auch vor und nach dem September 2009 dabei. Und man wusste eigentlich nie, bleibt's ruhig, wird man beschossen, kann man in das Dorf reinfahren oder fährt man lieber schnell vorbei. Dazu kamen noch die Wahlen im August 2009, die Präsidentschaftswahlen. Da hat sich die Lage nochmal verschlechtert, weil die Taliban ein Zeichen setzen wollten, und zwar auch im Einsatzgebiet der Deutschen in Kunduz.
Und so eben sah die Lage und die Situation aus, in der sich dieses einzelne Ereignis dann abspielte. Die Taliban haben zwei Tanklaster gekapert, 58.000 Liter Sprit waren darin, und sie wollten sie über den Kunduz-Fluss bringen und sind dabei im Schlamm stecken geblieben.
Und genau diese Nachricht erreichte dann auch die Bundeswehr, genauer gesagt den verantwortlichen Oberst Klein, der sich dann sofort in den Gefechtsstand begeben hat. Und über diese entscheidenden Stunden haben wir auch mit dem damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Jung ausführlich gesprochen.
Also wissen Sie,
Wir hatten Anhaltspunkte dafür, dass die Taliban einen größeren Schlag gegen unsere Soldaten vorhatten. 2 Wochen vorher war ein Tanklastwagen in die Luft gegangen, da waren 40 Leute ums Leben gekommen. Und dann werden 2 Tanklastwagen überfallen von Taliban, Fahrer ermordet. Und die bleiben dann 6 Kilometer vor unserem Camp, bleiben die stecken in dieser Furt. Und dann kriegt unser guter, damals noch Oberst Klein, die Botschaft, es sind nur Taliban.
Das zumindest hat ein afghanischer Informant vor Ort den Deutschen ständig gemeldet. Keine Unschuldigen seien dort. Aber wie verlässlich war der? Hatte er eigene Interessen? War er überhaupt dicht genug dran? Wusste er also wirklich genau, was da vor sich ging?
All das war für die Deutschen im Gefechtsstand schwer abzuschätzen. Klar war in dieser Vollmondnacht, die Tanklaster lagen manövrierunfähig auf dieser Sandbank. Die Bewohner umliegender Dörfer waren dabei, sich Benzin abzuzapfen. Das bedeutete, es wimmelte nur so von Menschen dort unten. Die sind auch deutlich zu sehen auf den Videobildern, die die US-Jets lieferten. Die Frage war nur, sind das Taliban, sind das Zivilisten? In einer ARD-Dokumentation ist der Originalfunkverkehr nachgestellt, der Piloten, der beiden Jetpiloten untereinander.
Ich meine, ich weiß nicht, ob wir da was abwerfen können. Was meinst du?
Es gibt keine unmittelbare Bedrohung oder so ein Scheiß.
Nein.
Klein hatte aber unmittelbaren Feindkontakt gemeldet. Troops in Contact, also dass Deutsche angegriffen würden, beschossen würden, im Gefecht stünden. Nachweislich war das aber falsch, aus Kleins Sicht wohl eine Notlüge.
Der deutsche Oberst befand sich in dieser Nacht wirklich in einem klassischen Dilemma. Tut er nichts, gerät womöglich das Lager in Gefahr. So wird Klein später jedenfalls argumentieren. Wirft er aber Bomben auf die beiden Laster, läuft er Gefahr, dass Zivilisten getötet werden. Aber es gibt einen möglichen Ausweg, den einer der US-Bomberpiloten auch immer wieder vorschlägt, nämlich die Taliban durch Tiefflüge der Jets in die Flucht zu schlagen.
Ziel ist die tränenförmige Landmasse im Fluss.
Ja, wunderbar. Bitte verschaffen Sie uns das bestmögliche Bild, damit der Kommandeur eine Entscheidung treffen kann, inwieweit wir Angriffserlaubnis haben oder nicht.
Wollen Sie, dass wir unsere Muskeln spielen lassen über dem Gebiet?
Negativ. Ich will, dass Sie sich verstecken.
Die Afghanen am Boden sollten offenbar nicht mitbekommen, dass dort oben über den Tanklastern Jets kreisten. Womöglich sollten sich diese US-Flieger auch deshalb verstecken, weil die Deutschen im Gefechtsstand eine Gelegenheit witterten, hochrangige Taliban-Anführer auszuschalten.
Bestätigen Sie, dass Sie eine 2000 Pfünder auf jedes Fahrzeug wünschen?
Negativ. 1000 Pfund insgesamt.
Verstanden. Wollen Sie die Fahrzeuge ausschalten oder die Passagiere?
Wir wollen die Passagiere ausschalten.
Nach langem Hin und Her trifft Oberst Klein dann seine Entscheidung.
Am 4. September um 1.51 Uhr entschloss ich mich, 2 am Abend des 3. September entführte Tanklastwagen sowie an den Fahrzeugen befindliche Aufständische durch den Einsatz von Luftstreitkräften zu vernichten. Es war das Ziel, Gefahren für meine Soldaten frühzeitig abzuwehren.
So formulierte es Klein Monate später wörtlich im Bundestagsuntersuchungsausschuss, nachgestellt in der ARD-Doku eine mörderische Entscheidung.
Es war der folgenschwerste Befehl eines deutschen Kommandeurs seit dem Zweiten Weltkrieg, denn damit ging die Illusion in Flammen auf, dass es sich hier um einen friedlichen Brunnenbohreinsatz handelte in Afghanistan, und man hatte eine dicke politische öffentliche Diskussion mitten im Bundestagswahlkampf 2009 über diesen Einsatz. Kai und ich, wir haben mit vielen Verantwortlichen gesprochen. Oberst Klein wollte sich leider mit uns nicht unterhalten, aber Franz Josef Jung, der damalige Verteidigungsminister.
Mein Empfinden war, was ein Glück, sind jetzt unsere Soldatinnen und Soldaten ums Leben gekommen. Denn es hätte auch so sein können, dass 60 bis 80 Soldaten ums Leben hätten kommen können, wenn es denen gelungen wäre, diese Tanklastwagen ins Camp zu bringen. Und von daher, ich sage Ihnen ja, die Botschaft, die mich erreicht hat, die erste war, Schlag gegen Taliban gelungen.
Wann war das?
Ganz gut erinnern. Ja, morgens.
Also morgens früh?
Morgens früh, ja. So.
Oder mitten in der Nacht?
Ja,
noch,
ja, ja,
oder?
Richtig. Kam der SMS.
Und so wurde das dann, glaube ich, auch kommuniziert auf der Bundeswehrseite.
Ja, wir hatten ja keine andere Information.
Chef des Einsatzführungskommandos und damit der Oberbefehlshaber für den Einsatz in Afghanistan war damals Rainer Glatz. Und der musste sich mit genau dieser Pressemeldung dann beschäftigen am Morgen danach, wo es hieß, erfolgreicher Schlag gegen die Taliban. Kein Wort von zivilen Opfern darin.
Meine Bewertung war, dass es relativ unwahrscheinlich war, dass es keine zivilen Opfer gegeben hätte, so wie es dieser ersten Presseverlautbarung zu entnehmen war.
Können Sie nachvollziehen, wie es zu dieser Verlautbarung kam oder auf Basis welcher Informationen und Einschätzungen?
Nein, das kann ich nicht. Ich wusste, dass es schon Versuche gegeben hatte, Tanklaster und auch mit Erfolg einzusetzen, um Lagerbefestigungen zu brechen, um einzubringen durch die hohe Sprengwirkung. Gleichzeitig war ich der Auffassung, relativ kurze Zeit später im Verlaufe dieses Morgens, dass wir auch ein Problem haben würden, wegen der Wahrscheinlichkeit, dass auch Zivilisten ums Leben gekommen sind, wegen der daraus sicherlich folgenden innenpolitischen Diskussion in Deutschland, weil die Dimension dessen, was da passiert ist durch den Einsatz militärischer Gewalt, mich dazu geführt hat, dass ich an dem Morgen gesagt habe, in der Wahrnehmung der deutschen Politik hat Deutschland an diesem Tag seine Unschuld verloren.
In dieser Schicksalsnacht sind auch Zivilisten getötet worden, das steht fest. Wie viele allerdings, das wird sich so genau nie ermitteln lassen, vermutlich waren es Dutzende. Aber es waren noch so viele Fragen offen im Nachgang, dass ein Bundestagsuntersuchungsausschuss eingesetzt wurde.
Warum hat Klein Feind Kontakt gemeldet, obwohl das ja falsch gewesen ist? Warum ist er davon ausgegangen, dass diese Laster auf das Bundeswehrlager zufahren sollten, obwohl die Wagen ja eigentlich in die andere Richtung wegfuhren vom Camp? Im Untersuchungsausschuss saß damals für die Grünen Omid Nuripur.
Es ist für mich außer Frage, dass Einsatzregeln verletzt worden sind. Ich glaube, dass der größte Fehler, den es gegeben hat in der militärischen Führung, in der Nachbearbeitung, dann war das Disziplinarverfahren so eigentlich nicht zuzulassen gegen den Kommandeur. Ich glaube, dass der Oberst wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Ich glaube, dass er kein schlechter Mensch ist. Und es geht nicht darum, ihm jetzt an die Gurgel zu gehen für eine Situation, in der viele andere sicher auch überfordert gewesen wären. Und gerade wir Politiker müssen da vorsichtig sein, Leuten in so einer Situation dann tatsächlich auch einen Urteilsstempel aufzudrücken. Aber wenn jemand am Ende des Tages nachweislich Regeln verletzt und es nicht mal ein Disziplinarverfahren gibt, dann macht das einfach ein ganz schlechtes Vorbild.
Sie reden von den Einsatzregeln der Afghanistan-Schutztruppe ISAF zu dem Zeitpunkt.
Ich spreche über die Einsatzregeln der NATO, die es damals gegeben hat, die sehr, sehr zentral sind, weil sie völkerrechtsbasiert und praxisangewandt tatsächlich aufschreiben sollen, dass es auch im Krieg Regeln gibt.
Das heißt, Oberst Klein hätte in dem Moment wissen müssen oder davon ausgehen müssen, dass dort Zivilisten vor Ort sind, als er den Befehl gab?
Es geht darum, dass am Ende des Tages der Truppe gegenüber auch klar gemacht werden muss, dass Regeln was gelten. Nochmal, ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Ich glaube, der ist fürs Leben gezeichnet. Die Tatsache, dass er eine Entscheidung in der Stresssituation in der Nacht treffen muss und 10 Jahre später reden wir immer noch darüber, zeigt, wie gravierend das war und was das für ein Einschnitt in seiner Biografie und auch im Übrigen in der Biografie seiner Familie war. Und deshalb geht es nicht darum, ihn in den Pranger zu stellen. Es geht darum, dass die militärische Führung solche Regelverstöße tatsächlich nicht einfach beiseite schieben darf.
Die Debatte über die Nacht vom 4. September tobte damals wirklich heftig und sie schien auch nicht wirklich zu stoppen, was auch unsere drei Soldaten, die wir durch die Serie begleiten, natürlich wahrgenommen haben. Sie haben das ganz genau verfolgt, denn es betraf sie ja auch ganz unmittelbar. Sie würden genau dahin nach Kunduz in den Einsatz gehen müssen. Alex hat gesagt, er hätte sich da mehr Offenheit gewünscht, auch von der eigenen Truppe über die Vorgänge dieser Nacht.
Ja, das ging ja los mit den Bombenabwürfen auf die Tanklastzüge, wo dann auf einmal überhaupt nicht klar war, was ist denn jetzt überhaupt passiert, warum ist das passiert, ach so, man hörte ja nichts, auch in der Bundeswehr nicht. Also wenn mir irgendein Zivilist sagt, ja, das wusstet ihr vorher, ihr wusstet, auf was ihr euch einlasst. Nein, die Sicherheitslage hat sich von 2005, wo ich bei der Bundeswehr angefangen habe, bis zum Jahr 2019 sowas von drastisch geändert. Und außerdem hat die Politik auch noch schön den Mantel des Schweigens drüber erhalten, dass selbst in der Bundeswehr nicht klar war, was da wirklich los war.
Alle drei Soldaten, also Alex, Mike Mutschke und Philipp Porzig, waren damals ja gerade in der Einsatzvorbereitung in Deutschland. Und da fanden sie es alle ganz unfair, wie mit Oberst Klein umgesprungen wurde, dessen Familie dann ja sogar bedroht wurde.
Ich fand es beschämend, was gegen Herrn Oberst Klein damals alles in die Wege geleitet wurde. Das fand ich unter der Gürtellinie. Es ist tragisch, wenn irgendwo Menschen sterben, sind wir ganz ehrlich. Was hätte man machen sollen? Beobachten, abwarten.
Und allerspätestens, da war klar, hier ändert sich grundlegend etwas in der Strategie der ISAF-Truppen. Massivste Verschlechterung der Sicherheitslage, die es ja vorher auch schon war, 2008, 2009, natürlich. Aber da, das war wie so ein Paukenschlag. Und da war es wirklich das erste Mal richtig greifbar, weil ich gesagt habe oder dann mitgekriegt habe, okay, du bist jetzt fertig. Ja, du stehst jetzt auf dieser Liste drauf. Nächstes Jahr ist es soweit. Jetzt ist das und das passiert. Wie gehe ich da jetzt mit um? Und da muss ich erstmal selber damit quasi klarkommen.
Was diesen Bombenabwurf angeht, war das so ein bisschen eine absurde Situation. Von den Afghanen, jedenfalls vom afghanischen Gouverneur der Provinz Kunduz, wurden die Deutschen gelobt, aber von der NATO gab's richtig eins aufs Dach. Der Kommandeur der Afghanistan-Schutztruppe ISAF, Stanley McChrystal, hatte gerade neue Einsatzregeln ausgegeben, neue Leitlinien eingezogen, sich doch bitte mit Luftangriffen endlich zurückzuhalten. Und dann schlugen in genau diesem Moment ausgerechnet die Deutschen zu. McChrystal hat uns im Interview nur Tage vor dem Tanklasterangriff diese neue Taktik der Schutztruppe erläutert.
So for example, if an insurgent element is firing at a German patrol from a house.
McChrystal wählt hier ein Beispiel, und zwar eines, in dem Aufständische, also Taliban, aus einem Haus heraus auf eine deutsche Patrouille feuern. Dann kann es, sagt er, nach herkömmlichem Verständnis Sinn machen, auf dieses Haus eine Bombe abzuwerfen.
But if you think beyond that and you think that the insurgents may in fact have entered that building, a family may be there.
Aber, sagt er, Achtung, wenn die Aufständischen sogar vorhaben, dass man das Haus beschießt, weil damit Zivilisten getötet werden sollen, wann damit dann Verbitterung in der afghanischen Bevölkerung erzeugt, dann ist es ein Fehler, das Haus zu bombardieren.
Because you'll cause harm to the very people we're trying to protect.
Weil man dann eben diejenigen trifft, die man eigentlich beschützen soll. In Afghanistan, so lautet McChrystals Fazit, gilt einfach nicht die herkömmliche Mathematik 10 minus 2 gleich 8, sondern es gilt 10 minus 2 gleich 20. Also es ist nicht so, wenn man zwei Gegner ausschaltet, dann hat man nur noch 8 gegen sich, sondern dann wenden sich 20 gegen die ausländischen Truppen. Und so hat McChrystal auch nach diesem Angriff in Kunduz, nach dem Bombenabwurf, zum Beispiel das Krankenhaus besucht, wo afghanische Verletzte lagen. Er hat sich die Stelle des Bombenabwurfs angeschaut, ist dort durch den Matsch auf diese Sandbank gestapft, während Oberst Klein das Gebiet aus Sicherheitsgründen vorsichtshalber überflogen hatte. Also das hat die Deutschen in diesem Moment wirklich überhaupt nicht gut aussehen lassen.
Aber anders sieht das im Rückblick Ex-General Frank Leidenberger. Damals war er der ISAF-Befehlshaber in Nordafghanistan und der oberste Bundeswehroffizier dort.
Wenn man sich in die Lage eines militärischen Führers versetzt, der morgens um 3 Uhr eine Entscheidung treffen muss, ob er sein Feldlager möglicherweise einem verheerenden Angriff aussetzt oder ob er, weil er gezwungen war, wegen der Verfügbarkeit von Mitteln eben jetzt eine Entscheidung zu treffen, dann hat er jetzt eine Entscheidung getroffen. Die kann man im Rückblick dann immer gut oder schlecht finden. Fakt war, dass die Masse der Bevölkerung vor Ort die eigentlich ganz gut fand. Denn sie haben gesagt, jetzt machen die endlich mal was. Er hatte das Lagebild, das er hatte, und er musste entscheiden, zumindest nach seiner Wahrnehmung. So kenne ich die Geschichte. Ja. Und dann kann man das kritisieren hinterher aus dem Lehnstuhl nach Lesen aller Unterlagen und Bewerten aller Videos. Ja, kann man sicher diskutieren, aber er musste halt entscheiden, weil er sich um seine die ihm anvertrauten Soldaten sorgen musste.
Das hatte dann noch einige Folgen, diese Entscheidung dieser Nacht. Deutsche Gerichte sprachen Oberst Klein von jeglicher Schuld frei. Der wurde später sogar zum General befördert. Die Gerichte wiesen Schadenersatzklagen ab der afghanischen Familien, obwohl dann die Bundesregierung freiwillig Geld bezahlt hat. Und es mussten Leute zurücktreten, wurden in den Ruhestand versetzt. Der Generalinspekteur damals, ein Staatssekretär und schließlich sogar der Minister selbst, Franz Josef Jung, der in dieser Zeit im Amt war, dann aber zurücktreten musste, als er schon den Ministerposten gewechselt hatte. Jung wurde vorgeworfen, er hätte die Öffentlichkeit nur scheibchenweise in Salamitaktik informiert. Das lässt eigentlich nur den Schluss zu, entweder war er selber nicht richtig im Bild oder er hat Informationen zurückgehalten bzw. verfälscht.
Würden Sie denn sagen, Sie haben da keine Fehler gemacht im Nachhinein?
Ich kann mir eigentlich keinen Fehler vorwerfen, da haben Sie vollkommen recht.
Aber dann fragt man sich ja, warum Sie dann zurückgetreten sind.
Die Frage stellen heute die Leute alle. Ja, was war damals ein solcher Medienhype, ja, dass im Grunde genommen ich der Meinung war, man muss sozusagen in Anführungszeichen die Bundeswehr ein Stück aus dem Schussfeld rausnehmen, ja.
Karl Theodor zu Guttenberg wurde dann neuer Verteidigungsminister nach der Bundestagswahl. Der hatte diesen Bombenabwurf zunächst als militärisch angemessen eingestuft, hat dann aber ein paar Wochen später seine Meinung geändert und genau dazu haben wir ihn natürlich auch befragt.
Ich stehe bis heute dazu, dass wenn man eine Äußerung aufgrund mangelhafter oder nicht ausreichender Informationen trifft, dass man die tunlichst zu korrigieren hat, wenn es zu anderen Grundlagen kommt am Ende des Tages. Und die Informationen, die ich dann danach über die Einzelheiten bekommen hatte, haben sich dann sukzessive verändert. Und vor dem Hintergrund muss ich dann auch meine Entscheidung treffen.
Das ist natürlich ein ziemlicher Spagat von Herrn Guttenberg. Er fand es nicht angemessen, was Oberst Klein befohlen hat. Er spricht auch im Interview mit uns von einem Fehler, aber er hat gleichzeitig immer versucht, die Person Klein zu schützen.
Ich glaube, man muss schon sehr genau unterscheiden zwischen einer menschlichen und einer dienstlichen Dimension eines solchen Vorkommnisses wie Kundus. Und es ist die Aufgabe und Pflicht eines Dienstherrn, Menschen, die auch Fehler machen, nicht fallen zu lassen. Und das war mir immer sehr, sehr wichtig.
Für uns ist wirklich klar, es gab keinen direkten Feindkontakt. Es gab keine unmittelbare Gefahr für das Lager. Und man musste wirklich damit rechnen, dass da auch Zivilisten darunter waren, dass Zivilisten gefährdet sein würden bei einem solchen Bombenabwurf.
Und deshalb kommen wir, Christoph, wenn man einen Strich drunter macht, eigentlich zu dem Fazit, ja, das war ein verhängnisvoller Fehler. Oberst Klein stand zwar in dieser Nacht extrem unter Druck, extrem unter Stress, aber eigentlich hätte dieser Bombenabwurf so nicht befohlen werden dürfen.
Die Bevölkerung in Deutschland, die traf das damals wirklich ins Mark und auch unvorbereitet, muss man sagen. Denn zuvor hatte die Politik ja alles getan, um den Einsatz schön zu färben. Ein Kriegseinsatz getarnt als Stabilisierungseinsatz, so hieß das Wort da immer. Omid Nuripur.
Aber spätestens ab dem 3., 4. September 2009 war es nicht mehr möglich zu verdrängen, dass da Krieg ist. Von den Verantwortlichen nicht und auch in der Bevölkerung nicht. Wobei ich glaube, dass die Hauptverantwortung nicht bei der Bevölkerung liegt, sondern es geht darum, dass die Politik klar und deutlich kommunizieren muss. Und das haben viele vorher nicht gemacht. Wenn Sie sich anschauen, die Reden der Frau Bundeskanzlerin 2005 bis 2009, und das war durchgehend der größte Einsatz der Bundeswehr in der Zeit. Sie hat in dieser Zeit einmal das Wort Afghanistan im Plenum des Deutschen Bundestages benutzt. Beim zweiten Mal musste sie das machen, weil es eine Sondersitzung gab zum Eingriff am Kundusfluss. Vorher war es einfach nur Ausblenden und Ausweichen und ich will damit nichts zu tun haben. Das ging dann nicht mehr.
Warum hat sie das gemacht? Weil es nur schlechte Publicity gibt?
Weil es war ja, wir waren ja die Guten, waren ja da ein bisschen zum Brunnen bohren und hatten ja eigentlich auch mit Krach, Boom, Bang nee, überhaupt nichts zu tun. Und deshalb, ja, wir bauen da schöne Sachen und ansonsten ist alles süß und gut da. Und wir wollen nicht drüber reden. Und je mehr wir drüber reden, desto mehr fällt ja vielleicht auf, dass es da auch Schattenseiten des Einsatzes gibt, dreckige Arbeit gibt, die gemacht werden muss. Und das wollen wir den Deutschen nicht zumuten. Ich glaube, dass diese Haltung ein Stückchen auch die Bevölkerung in Deutschland für dumm verkauft. Ich glaube, die Deutschen können Wahrheit ab. Und es ist der Job der Politik, diese Wahrheit auch auszusprechen.
Zu genau diesem Problem, dass dem Afghanistan-Einsatz Schminke aufgetragen wurde, er hübscher gemacht wurde verbal, als er eigentlich war, hat sich auch der ehemalige Verteidigungsminister zu Guttenberg geäußert. Und zwar in einer Deutlichkeit, wie er das eigentlich seit seinem Rücktritt noch nicht getan hat. Im Interview mit uns spricht er von einem Paradigmenwechsel, der mit dem 3., 4. September 2009 stattgefunden habe.
Zu dem Zeitpunkt, als Kunduz dann geschah und diese Bombardierung befohlen wurde, war es nicht mehr zu verhindern, dass tatsächlich die Wahrnehmungsschwelle weit überschritten wurde und dass die deutsche Öffentlichkeit, aber auch politische Verantwortungsträger sich einfach nicht mehr wegducken konnten vor der Tatsache, dass sich hier Soldaten unseres Landes in einem Kriegseinsatz befunden haben und befinden. Und von daher war es sicherlich notwendig, auch entsprechend zu reagieren dann.
Würden Sie sagen, die Akzeptanz wäre höher gewesen, wenn man von vornherein viel offener gewesen wäre und die Wahrheiten, die Realitäten in Afghanistan in der Öffentlichkeit benannt hätte?
Man wäre sicher auch mit dem Benennen, mit dem frühen Benennen der Wahrheiten in eine harte Diskussion eingestiegen und man hätte sicherlich auch nicht jedem damit einen Gefallen getan. Aber denjenigen, denen man einen Gefallen tun musste, waren doch die, die ihren Kopf hingehalten haben für die formulierten und letztlich auch abgestimmten Interessen unserer politischen Verantwortung und dann vom Bundestag mitgetragenen Verantwortung. Das waren die Soldatinnen und Soldaten. Und denen ist am allerwenigsten damit gedient, wenn man eben versucht, mit vergleichsweise milden Phrasen ein Wohlfühlklima zu schaffen, das an den Wirklichkeiten einfach mit Lichtgeschwindigkeit vorbeigegangen ist.
In der Truppe brodelte es deshalb ja auch in Afghanistan schon seit langem. Das haben wir als Korrespondenten, wenn wir dort zu Besuch waren bei der Truppe, immer wieder gemerkt, dass die sich da einfach nicht richtig wahrgenommen und den Einsatz nicht richtig beschrieben fühlten. War das auch das, worauf Sie trafen, als Sie angetreten sind?
Diese Unzufriedenheit war mit Händen zu greifen und ist bei meinem Amtsantritt natürlich nochmal durch eine vergleichsweise hohe Verunsicherung dann überlagert worden, gerade im Kontext mit den Bombardierungen in Kunduz. Also das war eine nahezu toxische Melange damals und eine, der wirklich dann auch schnellstens Abhilfe geboten werden musste.
Für unsere drei Soldaten, die wir begleiten, ergab sich das Problem, dass nun, wo die Deutschen ganz offensichtlich auf Zivilisten Bomben abgeworfen hatten, der Marschbefehl für sie, also der bevorstehende Einsatz, noch schwieriger werden würde, wo doch Afghanistan und Soldaten überhaupt in Deutschland nicht hoch im Kurs standen. Alex und Mike Mutschke beklagen denn auch mangelndes Mitgefühl.
Sowieso dann auch dieses Thema mit Soldaten. Da kommen dann wieder diese Blödmannssprüche. Ihr noch Geld gekriegt, wusste, was er, auf was er sich einlässt, selber schuld, bla bla, hin und her. Wohl doch nicht nur Eier schaukeln. Ja, das sind Leute, die keine Ahnung haben, die wahrscheinlich auch nur von 12 bis Mittag denken.
Es wäre halt nur schon schön, dass man einfach für einen gewissen Punkt die Anerkennung hat. Okay, ja, es sind unsere Soldaten, ja, die müssen in den Einsatz. Im Endeffekt sind wir auch nur Menschen.
Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn so etwas passiert, so ein einschneidendes Erlebnis, was vorher noch nie stattgefunden hat von deutscher Seite, dass es wirklich richtig ernst werden wird, der Einsatz. Weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, dass ich dorthin muss, genau dort, wo das passiert ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, war mir nicht so wohl bei.
Aber wie heftig es dann tatsächlich für sie werden würde, das ahnten die drei natürlich nicht. Alle drei wurden in das Karfreitagsgefecht verwickelt. Es gilt als schwerstes der Bundeswehr seit Ende des Zweiten Weltkrieges, bei dem auch drei Soldaten fallen.
Und war ein heftiger psychologischer Einschnitt für die Truppe. Von Seiten der Bundeswehr werden diese 8 Stunden Kampf auf eine bestimmte Weise wiedergegeben. Es wurden ja auch dann Soldaten mit Tapferkeitsmedaillen ausgezeichnet. Im Laufe unserer Recherche kommen wir jetzt zu dem für uns zunächst überraschenden Ergebnis, dass der Hergang des Gefechts eigentlich nochmal neu erzählt werden muss und für Heldengeschichten womöglich überhaupt nicht taugt.
Kit in Action. Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Technische Realisation Tobias Falke, Jan Merget und Philipp Neumann. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Thoma und Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.